No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir schon wieder. No-Go, diesmal mit einem Spezial. Stefan, die Jubiläumswoche, 200. Folge, haben wir uns gedacht, wollen wir natürlich würdig feiern und würdig begehen. Und deswegen haben wir mal wieder einen Gast zu uns eingeladen, der uns über sein Leben, seine Agenten und seine Leidenschaft berichten wird.
Genau. Wir haben heute Michael Schlagenhaufen zu Gast, Club-Service-Leiter der Wiener Austria, und wir sprechen mit ihm über das vergangene Wiener Derby und auch so ein bisschen blicken wir erstmals hinter die Kulissen eines Fußballspiels, weil es braucht ja nicht nur zwei Mannschaften mit je 11 Männern, um so ein Meisterschaftsspiel auszutragen, sondern da sind ja ganz viele andere Leute auch noch involviert, und er ist einer davon. Herzlich willkommen, danke, dass du Zeit hast und dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Dann wollen wir, ich muss übrigens so eine ganz kurze Geschichte erzählen. Wir sind da noch nicht lange auf Sendung gewesen, also noch nicht einmal ein Jahr, und du warst der Erste, da war der Viola Run, der erste Viola Run, wo ich natürlich Teil war und knapp nicht verloren habe. Und du bist vor dem Run zu mir gekommen und hast gesagt, hallo, hast dich vorgestellt bei mir, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, und hast gesagt, du hörst uns, cooles Projekt. Du warst, glaube ich, der Erste, der mich auf dem Podcast außerhalb unserer Bubble angesprochen hat. Und okay. Deswegen schließt sich da jetzt ein schöner Kreis für mich auch.
Ich traue mich zu sagen, ich bin ein Hörer der zumindest zweiten Stunde, habe sich voll gehört, aber doch wirklich sehr viele. Mir fallen ad hoc richtig gute ein. Ich kann mich da an diese Derby-Analyse mit dem Dalibor Babic und dem Daniel Mandl zum Beispiel erinnern. Ich weiß nicht, war das ein Zweiteiler oder war zwei Stunden lang? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war
ein Einteiler, zwei Stunden.
Ja, letztes Jahr. Zwei Stunden. Ich will nicht ausschließen, dass ich wieder Markus mal parallel dann die Hausarbeit daneben gemacht habe, so wie der Markus während der zweiten Halbzeit des letzten Derbys. aber das war sehr interessant, weil es einfach so dermaßen in die Tiefe ging und die ganze, also es spielerisch vor allem so dermaßen tiefgehend beleuchtet hat. Und unzählige andere Folgen, die ich auch sehr gern gehört habe. Deswegen freue ich mich da heute ein Teil davon zu sein, und ihr macht einen super Job, und vielleicht bringen wir heute die ein oder andere neue Erkenntnis ein.
Genau.
Vielen Dank. Freut uns auf jeden Fall sehr, dass du uns da regelmäßig hörst. Und wenn du es regelmäßig hörst, weiß ich nochmals auch, Stefan, was unsere Eingangsfrage eigentlich immer ist an unsere Spezialgäste.
Genau. Da muss ich jetzt sogar nachdenken, weil das letzte schon so lange her ist. Aber wie bist du zum Fußball gekommen? Also mal ganz allgemein zum Fußball.
Es war bei uns in der Schule eigentlich ein sehr beliebter Sport, der schon eigentlich dann so ab dem 6., 7. Lebensjahr, eigentlich war das Thema schon omnipräsent irgendwie. Dann mein Opa war ein großer Austrianer, der mich da früh eigentlich zum Fußball gebracht hat. Ich habe eigentlich als kleines Kind 3-4 Sportarten parallel gemacht, aber bin dann beim Fußball hängen geblieben, weil es auch selbst ein Mannschaftssport einfach war. Mein Opa hat mich dann auch ein Jahr lang zur Austria zum Training gebracht, in den Prater, kann ich mich erinnern, es hat eh lang gedauert, draufgekommen sind, dass ich gar kein Talent habe, und bis diese Zeit auch wieder vorbei war. Und ich würde sagen, das war so der erste Verein, ja. Da war es dann zu Ende, als es zur Passvergabe ging, das völlig zu Recht. So bin ich eigentlich zum Fußball gekommen, hat mich immer begleitet, war dann in der Zeit, bevor ich bei der Austria war, Sportjournalist, habe da bei einem Online-Medium gearbeitet, ehe dann von der Kommunikationsabteilung damals der Austria, das war 2012, die Frage gekommen ist, ob ich nicht zur Austria kommen mag, weil man sich personell verändert hat. Habe die Austria damals, also vor allem die Verantwortlichen, über Interviews kennengelernt, die ich damals mit gemacht habe. Der damalige Pressesprecher, der Christoph Pflug, hat so mehr oder weniger war die Kontaktstelle zur Austria, und so hat es begonnen. Und ja, es sind inzwischen schon mehr als 13 Jahre vergangen, seit ich beim Verein bin. Die Aufgabenstellung, die Position hat sich seitdem ein bisschen verändert, und ja, macht mir aber bis heute sehr viel Spaß.
2012 zur Austria gekommen, 2013 gleich Meister geworden. Geht nicht besser, oder?
Der Eindruck, den ich im ersten Jahr bekommen habe, muss ich sagen, war aus heutiger Sicht total verfälscht, weil ich gedacht habe, okay, das rennt jetzt immer so. Also wir sind ja damals mit Punkterekord eigentlich Meister geworden, Und im Halbjahr drauf haben wir uns dann sogar noch für die Champions League auch qualifiziert. Also alles richtig gemacht. Der Überzeugung bin ich bis heute, aber trotzdem richtig dazulernen tust du eigentlich dann, wenn's kritisch wird. Und das war dann doch schon mit dem zweiten, dritten Jahr so, dass die Situation sich schon auch wieder ein wenig in die andere Richtung geändert hat. Du hast die Dinge, oder ich habe die Dinge damals versucht, im Kommunikationsbereich gleich im ersten Jahr zu machen und habe aber gemerkt, okay, es wird total anders aufgenommen. Es wird kritischer drauf geschaut. Es geht jetzt nicht mehr so leicht wie von der Hand quasi im Kommunikationsbereich wie am Anfang. Und dann lernt man. Dann habe ich parallel noch ein Studium begonnen zum Thema Kommunikation. Und ja, in der Zwischenzeit traue ich mich zu sagen, dass schon fast die ganze Bandbreite in den 13 Jahren dabei war. Ja, jetzt gerade wieder eine spannende Phase, aber bin überzeugt, dass wir das auch alles gut meistern werden.
Mhm. Sehr cool. Ja, und was sind deine jetzigen Aufgaben bei der Austria? Also für was bist du zuständig, wenn du da jetzt da quasi bei Herzblatt sitzen würdest, wie würdest du deine Tätigkeit beschreiben?
Georg aus Wien, mein Name. es hat sich dann eigentlich so verändert, dass ich 2021 aus dem Kommunikationsbereich weg bin, das sogenannte B2C übernommen habe, also das Business to Consumer. Wir haben das dann wieder in Clubservice umbenannt. Weil ich gesagt habe, wir sind in dem Sinn kein Business und der Kunde ist oder der Fan ist für uns kein Kunde, sondern das ist das Clubservice und das kümmert sich um alle Fan-Themen. Da war zunächst das Ticketing mit dabei, heute ist das Merchandising und die Kommunikation sowie die Fanbetreuung auch ein Teil davon. Gerade an Spieltagen ist einfach diese ganze Matchtagsorganisation ein gewichtiger Part im Verbund mit Kollegen von mir. Und das sind so eigentlich dieser Tage die Schwerpunkte, muss ich sagen. Ja.
Das heißt, es ist egal, ob zu Hause oder auswärts, ihr seid da immer eingebunden, stark eingebunden. Zu Hause also, natürlich mehr.
Genau. Zu Hause und auswärts unterscheiden sich dann doch die Aufgaben ein wenig. Sie sind, was die Auswärtsspiele betrifft, jetzt schon auch mehr geworden die letzten Jahre, weil wir da auch andere Dinge anbieten als noch davor. Also ich kann mich erinnern, 2021 war es so, dass du zum Auswärtssektor gefahren bist, dort an der Gästekasse angestanden bist, dir dein Ticket geholt hast und reingegangen bist. Und das hat eigentlich in der ganzen Bundesliga genügt. Das ging sogar bei Rapid damals, dass du da auch genug Karten bekommen hast. Inzwischen ist es so, wir haben jetzt das nächste Auswärtsspiel in Altach, da geht es sich locker aus, muss man ehrlicherweise sagen, da doch ein bisschen weiter weg, aber dann das Auswärtsspiel in Ried am 8. März, ist jetzt schon ausverkauft, gab eigentlich nicht so wirklich eine Karte im freien Verkauf. Wir haben einen Bus dorthin, der organisiert wurde, der von unserem Fanbetreuer organisiert wird. Die Karten konnte man bei uns kaufen, also da hat sich dann schon viel verändert. Man versucht es dem Fan so einfach wie möglich zu machen und kamen da einige Aufgaben hinzu. Und bei Heimspielen ist es kurz zusammengefasst, alles was vor dem Stadion passiert, einiges was auch im Stadion passiert, wo ich vor allem in Abstimmung mit dem Stadionsprecher, mit dem Wolfgang Slawik, der immer dieses das Regiebuch eigentlich schreibt für den ganzen Ablauf im Stadion. Welche Gäste haben wir da? Zuletzt haben wir die U19 geehrt. Wir hatten Legendengeburtstage. Das geht irgendwie alles so über dieses Spieltagsteam, das jeden Montag zusammentrifft. Und da ist natürlich logischerweise noch einmal mehr zu tun.
Aber das alles dann nur für die Kampfmannschaft? Oder wenn es dann darum geht, zwei Teams auch noch, Frauen auch noch und so weiter und so fort?
Da ist in den letzten Jahren schon einiges dazugekommen. Wir haben, so wie du richtig sagst, ja, ich glaube für unseren Spielbetriebsleiter, für den Andreas Trimmel, der da auch schon sehr, sehr lang dabei ist, ein erfahrener Mann ist, für den sind die Aufgaben, würde ich sagen, tatsächlich oder auch für sein Team einfach dazugekommen. Seit diese Kooperation, damals noch mit Landhaus, dann war es ein eigenständiger, dann waren es unsere Austria Wien Frauen. Trainieren und spielen natürlich bei uns im Stadion. Das ist alles einfach dazugekommen. Auch jetzt, sage ich mal, mit den Young Violets, die in die zweite Liga aufgestiegen sind, hast du hier eigentlich den Vollbetrieb auf ganz normaler Ebene. Da muss man fairerweise sagen, da gibt es dann gerade bei den Young Violets trotzdem noch weniger Rahmenprogramm. Das Stadion öffnet knapper vor Anpfiff. Bei den Frauen haben wir auch einige sehr engagierte Personen, die sich da ausschließlich darum kümmern, auch gute Arbeit leisten, was Fanakquise betrifft. Das ist dann noch einmal ein eigenes Team. Wir arbeiten da schon zusammen und stimmen uns ab. Aber dieser Bereich ist jetzt nicht in seiner Gänze quasi zu mir in den Bereich dazugekommen, sondern das versuchen wir einfach so gut es geht zu unterstützen.
Okay.
Und das, wenn man jetzt an die Matchtagsorganisation denkt und vor allem auch ans Derby am vergangenen Sonntag, wann hast du das erste Mal daran gedacht? Also wann beginnt die Planung für so ein Spitzenspiel, aber auch Hochrisikospiel?
Also für gewöhnlich passiert das knapp 2 bis 3 Wochen vorher. Ich sage jetzt, in dem Fall haben wir uns wirklich fast 1,5 Jahre auf das Spiel vorbereitet, auf das erste Spiel mit Fans, weil es ja dann doch eine außergewöhnliche Situation war mit den 4 Derbys ohne Fans. Wir gewusst haben, dass da in, ja, das waren fast knapp 500 Tage quasi, dass wir da einiges erledigen müssen. Aber so im Medias Res ist es dann gegangen, knapp 2,5 Wochen vorher, wo es schon erste Sicherheitsbesprechungen gibt. Wir selbst in der Regel sitzen 14 Tage vor einem Spiel zusammen und besprechen schon mal die Basics durch, die einen Spieltag betreffen. Das heißt, welches Rahmenprogramm ist da erwartet, gibt es Schwerpunkte. Eine Woche dann, also quasi am Montag vor dem Spiel, dann noch einmal in der großen Runde, wo alle Abteilungen zusammenkommen. Dann gibt es noch explizite Sicherheitsbesprechungen, die mit den Behörden, beiden Vereinen stattfinden. Und wir hatten ja auch diese Arbeitsgemeinschaft oder haben diese Arbeitsgemeinschaft mit der Bundesliga und mit Rapid. Da sind wir dann am Freitag, also knapp 1,5 Wochen davor, noch einmal zusammengesessen im Beisein der Sicherheitschefs, dem Pressesprecher von Rapid und meiner Wenigkeit, auch im Beisein der Bundesliga. Also es gab schon besonders viele Vorbesprechungen und Planungen, muss ich sagen, was dieses Spiel betrifft. Und ja, in Summe kommt da schon einiges zusammen bei so einem Spiel. Wie gesagt, wir hatten jetzt wahrscheinlich wirklich besonders lange Vorlaufzeit.
Ja. Und weil du jetzt auch die 1,5 Jahre angesprochen hast, also medial wurde da jetzt sehr wenig bis gar nicht drüber berichtet, von den Vereinen selbst auch sehr wenig bis gar nicht drüber berichtet. Aber außer jetzt die 4 Derbys ohne Auswärtsfans als quasi Strafe für die letzten Ausschreitungen im Weststadion, die es da gegeben hat, hat es darüber hinaus in den 1,5 Jahren noch Kontakt zu Rapid gegeben oder zwischen Rapid und der Austria gegeben? Hat es da keine Ahnung, Workshops, regelmäßige Showfixes oder Arbeitsgruppen gegeben, die irgendwelche Pläne ausarbeiten, Fan-Koordinator, ich weiß nicht, hat es da irgendwelche wie sagt man, regelmäßige Aktionen gegeben?
Ja, genau. Ja, also durchaus. Also wir sind da sicher wahrscheinlich ein Dutzend Mal zusammengesessen, auch in der Zeit quasi. Also sowohl rund um alle Derbys, die auch ohne Gästefans gespielt worden sind, also als auch dann irgendwie in der freien Zeit, wo man mal wieder vielleicht nicht mitten in einer Spieltagswoche war. Die Situation war damals, ist richtig, wir haben eigentlich in der Zeit kaum darüber berichtet oder irgendwie Updates gegeben, was da so besprochen wird, sondern eher diesen Startschuss bekannt gegeben, einfach mit dem Ziel, dass wir dann wieder möglichst reibungslos in ein Derby mit Fans zurückkehren können. Ich kann mich erinnern, die damalige Situation war einfach eine, vielleicht sogar schwer zu vergleichen mit der jetzigen Situation, weil die Rivalität aufgrund von diversen Vorkommnissen damals zwischen Austria und Rapid-Anhang sich doch ein bisschen hochgeschaukelt hat über Monate. Also wenn man da in der Chronik ein bisschen zurückblättert, dann gab es ja Vorfälle wie diese Transparententwendungen beidseitig, die dann in Monaten eigentlich auch schon rund um oder vor, abseits von Spieltagen zu Aktionen geführt haben, wo eigentlich das gegipfelt ist dann in diesem besagten Derby vor 1,5 Jahren. Somit war eigentlich die erste Maßnahme, warum wollten wir diese Arbeitsgemeinschaft unbedingt gründen, weil wir das Gefühl gehabt haben, also der Außenstehende, der da drauf schaut, der sieht da zwei Rivalen, die eigentlich absolut keine Einsicht zeigen oder auch selbst nicht mit einer gewissen Vorbildwirkung an die Sache herangehen. Deswegen kam dieser Vorschlag, dass wir das gerne machen wollen, damit wir selbst guten Beispiels vorangehen, sind dann gleich einmal am Tag, das gab es auch nach anderen Derby-Ausschreitungen meines Wissens nicht, am Tag nach dem Derby mit Rapid und der Bundesliga zusammengesessen, haben auch Verantwortung übernommen, indem wir uns selbst diese Strafe mit den Auswärtsfans auch schon auferlegt haben, bevor Strafen im Raum gestanden sind. Und haben auch dann die Bereitschaft festgestellt, auch bei Rapid, dass das durchaus sinnvoll sein kann, dass man sich da regelmäßig austauscht. Ich glaube, da entsteht dann trotzdem so eine gewisse Art von Vertrauensbasis, die dann davor nicht geherrscht hat. Und was man auch nie vergessen darf, auch gerade nach diesem heftigen Derby, jeder lebt dann trotzdem bis zu einem gewissen Grad in seiner Bubble drin, bekommt berichtet, was alles passiert ist. Und da auch einfach nur einen Wissensabgleich zu tun, vielleicht den einen oder anderen Mythos aus der Welt zu schaffen, das war sicher beidseitig damals wichtig und notwendig und war ein guter erster Schritt. Natürlich ist man dann im Laufe der Zeit auch ins Detail gegangen. Wir hätten eigentlich damit gerechnet, dass es vielleicht die ein oder andere Frage mehr auch bei den Pressekonferenzen zu diesen Maßnahmen gibt. Somit war das dann medial auch gar nicht so nachgefragt, was sich jetzt geändert hat. Gab aber durchaus einige Dinge, wo ich sage, alleine baulich, was das Sicherheitskonzept betrifft, was die Polizeipräsenz betrifft, hat sich da schon einiges getan, dass wir dann jetzt leider wieder ein Derby erlebt haben, wo es doch wieder Ausschreitungen anderer, aber bis zum gewissen Grad ähnlicher Natur gab, ist eine total unangenehme Situation. Ich würde trotzdem sagen, dass der Auslöser diesmal wahrscheinlich dann doch aber nicht die Rivalität zwischen den beiden Vereinen war, sondern dass das ein bisschen woanders her rührt und man einfach sehr präzise draufschauen muss, warum ist das passiert, wie ist das passiert und wie kann man vielleicht das in Zukunft versuchen zu verhindern.
Wenn man da zurückschaut, die Vorkommnisse vor anderthalb Jahren, die dann eben zu den vier Derbys ohne Auswärtsfans geführt haben. Wie war da eure interne Kommunikation? Ihr seid dann auf die Fanclubs zugegangen, wenn man das fragen darf?
Ja. Also wir sind dann auch, glaube ich, zwei Tage später mit unserer Fanszene zusammengesessen. Da galt es für uns auch einmal, das aufzuarbeiten, wie sie es erlebt haben. Das war auch das erste von mehreren Treffen, glaube ich, dazu. Und ja, ich möchte jetzt keine Details vielleicht da preisgeben, aber nur so viel. Man schaut dann oft, ich verfolge viele Spiele bei uns von der Südtribüne dann aus, weil du einfach einen guten Blick auf beide Fansektoren hast. Man neigt dann dazu, dass man drauf schaut. Das sind 1600 und die sind jetzt wahrscheinlich alle einer Meinung bei jeder Aktion. Und so ist es natürlich nicht. Also wir hatten damals die Dinge, die wir uns zu Schulden kommen haben lassen, war mit Sicherheit die Böller aus unseren Sektoren, die geflogen sind, die das Ganze dann vielleicht auch noch zusätzlich angeheizt haben, so jemanden auszuforschen, der diese Böller da geworfen hat. Das war nicht nur uns ein Anliegen, sondern wir haben gemerkt, das war auch der Fanszene ein Anliegen, die diese Böller auch schon beim Fanmarsch hin wahrgenommen hat. Unser Vorsänger hat dann, glaube ich, mehrmals durchgerufen, dass man damit aufhören soll. Aber du kannst natürlich bei 16 Waggons aneinandergereiht in der U-Bahn beim Marsch dahin von 1200 Personen nicht feststellen, woher der jetzt genau gekommen ist. Und wirst dann dieser Leute nicht her. Für uns war es damals auch ein neues Problem, weil wir in den Jahren davor keine Böller hatten und ich glaube jetzt seither auch keinen einzigen Böller mehr im Stadion hatten. Das heißt, diese vielleicht dann doch erlebnisorientierten Personen, die so eine Plattform dann auch nutzen, um das vielleicht auch nur einmalig irgendwie in ein schlechtes Licht zu rücken oder sich zu entfalten. Optik ist total schief. Ja, leider Gottes, aber passieren kann es. Wir haben gesagt, dass das ein absolutes No-Go ist, eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und das haben die Anhänger grundsätzlich genauso gesehen, aber der Schaden war schon angerichtet. Das zweite Thema war unten das aufgehende Tor zum Spielfeld, dem dann einige gefolgt sind, nachdem wir da uns wieder mit Rapid-Fans vor dem Sektor konfrontiert gesehen haben. Ich glaube, da sind dann auch bauliche Maßnahmen vorgenommen worden seitens Rapid. Ist natürlich auch nichts, was du dann medial kolportierst, aber ich glaube, da ist auf beiden Seiten einiges gemacht worden, sodass schon das eine oder andere, was passiert ist, hoffentlich so nicht mehr passiert.
Hoffen wir natürlich alle, auch wenn du, wie du es richtig sagst, natürlich nie ausschließen kannst, dass da Einzelne irgendwie durchdrehen und ihre eigene Agenda entwickeln.
Ja, absolut.
Ich bin jetzt wirklich ein Laie und vielleicht ist das auch eine komplett blöde Frage, weil ich ja auch in der organisierten Fanszene nicht wirklich verwurzelt bin oder verankert bin. Pyrotechnik ist ja grundsätzlich verboten, wird aber trotzdem bei fast jedem Spiel in irgendeiner Art und Weise gezündet und meist auch aufgrund von optischen Effekten und weil man sich freut über ein Tor oder warum auch immer und tut eigentlich keinem was. Aber wenn man da jetzt so ein Derby spielt und man sieht da Pyrotechnik und man hat ja dann auch gemerkt, was mit Raketen und so alles passieren kann, bekommt man dann auch als in der Organisation ein bisschen schwitzige Hände, weil man Angst hat, dass da was passiert oder ist das quasi ein einkalkuliertes Risiko auch mit den Fangruppen schon besprochen, dass die da bitte vernünftig sein sollen und nichts machen sollen oder nimmt man da auch jede Runde neue Strafen in Kauf, weil da wieder Pyrotechnik gezündet wurde?
Also Pyrotechnik per se muss ja nicht zwingend verboten sein, sondern es gibt ja Stadien in Österreich, Bundesländer, wo auch eine Anmeldung relativ unkompliziert möglich ist.
Ist das in Wien möglich?
Das ist in Wien nicht ausgeschlossen. Ich weiß nicht, wie es beim Stadtrivalen ist. Ich weiß, wie es bei uns ist. Da wäre es zwar theoretisch möglich, ist aber mit einigen derzeit leider noch scheinbar unüberwindbaren Barrieren verbunden, weil das Ganze dann keineswegs anonym erfolgen würde. Ich glaube, da wäre es durchaus hilfreich, wenn man da vielleicht es ein wenig niederschwelliger gestaltet, dass das besser möglich ist. So ist es irgendwie bundesligaweit oder bei den meisten Vereinen wahrscheinlich irgendwo eine noch tolerierte Gefahr, würde ich jetzt einmal sagen, die aber per se nicht überall verboten ist natürlich. Ich glaube, nicht umsonst reden wir natürlich jetzt nach dem Derby wieder über Pyrotechnik, aber das hat einfach auch wahrscheinlich dann damit zu tun, dass es sie bei fast jedem Topspiel gibt. Aber wenn man dann unverantwortungsvoll damit umgeht, dann wird es zum Thema. Und das war jetzt bei dem Derby ein Thema, das war bei dem damaligen Derby ein Thema, wo einfach es Gefahr für Sicherheit der weiteren Stadionbesucher dargestellt hat. Wenn sich solche Bilder oft wiederholen, ist klar, dass es nicht tragbar ist. Das können wir eigentlich nicht tolerieren. Wir haben es jetzt bei uns auf der Tribüne so im Stadion eigentlich noch nicht erlebt, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Stefan, hilf mir, kannst dich du an einen geworfenen Bengalen erinnern? Ehrlicherweise war das nicht der Fall.
Schon sehr lange her, da war ja auch einmal der Zwischenfall, das mit dem Rapid-Tormann. Also das kam ja damals auch von da.
Mit dem Böller damals.
Mit dem Böller damals, ja. Aber sonst so. Also
das muss man zugeben, sehr schlimme Zwischenfall, ja, richtig.
Ja. Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Austria eine der wenigen Fantribünen sind, die ja kein Netz vor der Tribüne haben, außer beim Derby, glaube ich.
Ganz genau. Auch das ist so im Einvernehmen passiert mit der Fanszene, dass es ein gewisses Maß an Verantwortung braucht, damit man überhaupt so etwas machen kann. Da sind wir bis jetzt kaum enttäuscht worden oder fast nie enttäuscht worden. Und dementsprechend geben wir da auch viel Verantwortung. Immer solange es auch irgendwie, solange respektvoll damit umgegangen ist. Ja. Ist definitiv ein Thema, wo ich sage, ja, man spricht dann sehr oft über Ordner und Einlasskontrollen, aber die haben natürlich auch ein Maß, wie genau sie kontrollieren dürfen. Und man darf die Größe von so einem Gegenstand dann oftmals nicht überschätzen. Also wir haben keine Sicherheitsdetektoren wie am Flughafen. Es gibt gewisse Parameter, wie ein Ordner kontrollieren darf. Da gilt es einfach, Sittlichkeit auch zu wahren bei der Perlustrierung am Eingang. Und ja, alles andere ist eher die Ausnahme. Wenn wir über lange Zeit oder wenn die Bundesliga über lange Zeit merkt, dass das so nicht fruchtet, dann werden wir nicht drum herum kommen, dass es auch Änderungen da wieder geben wird. Ja.
Und das ist natürlich auch ein Zeitfaktor.
Wir haben es auch in den Kommentaren von YouTube mit dabei gehabt, jetzt zur aktuellen Folge über diesen Pyro-Exzess, sage ich jetzt mal, weil in der Menge kann ja keine einzelne Personen mit reingebracht haben, das muss irgendwo organisiert stattgefunden haben. Und ich sage nochmals immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, wenn man sowas unbedingt reinbringen will. Und ich glaube, da ist ein normaler Ordner komplett überfordert mit so einer Aufgabe, weil ich glaube, es gibt so viele andere Wege, das in irgendwelchen Transparenten oder was weiß ich alles mitzuführen und nicht an den Personen selbst, dass man da, glaube ich, schwer das wirklich verhindern kann.
Ja, auch die Ordner haben ihre Erfolgserlebnisse, wenn man so will. Das kriegt man halt dann nicht mit. Also nicht jeder Gegenstand, der versucht wird, ins Stadion zu bringen, ist dann auch tatsächlich im Stadion. Auch das gibt es immer wieder. Aber wir haben alle gesehen, dass es zu viel war und letzten Endes, was damit gemacht worden ist, Geht einfach nicht.
Ich habe ein
du,
Abo bei
nachdem
der
ich noch nichts gehört habe, sorry Stefan, nachdem ja. ich nichts gehört habe, gibt es irgendwie aktuelle Zahlen? Gab es Verletzte durch das Werfen von den Böllern oder den Raketen? Hast du da aktuellen Informationsstand oder weißt du auch nichts?
Ich habe da nur einen Medienbericht gelesen. Da war die Rede, glaube ich, von 1 bis 2 Personen, möchte aber da jetzt keine Unwahrheit in den Podcast okay. tragen. Ob das nicht sogar auf Polizistenebene war. Aber bitte ich
das
euch.
Das habe ich auch gelesen. Ja. Also gelesen, ja.
Ja.
Ja, ich meine, prinzipiell, ich habe es auch, glaube ich, in unserer Folge gesagt, wäre es ja für mich komplett unerheblich. Es ist ein eigener Rapidler, der zum Handkuss gekommen ist, der da unten stand und von nichts gewusst hat für den das Unerwarteter gekommen ist, sei es ein Australier, sei es ein Polizist, sei es ein Ordner, es ist ja bei jedem zu bedauern und zu verurteilen.
Ja, ich denke, das ist das schlimmstmögliche Ausmaß. Ja. Mir tun Mails, wo Eltern berichten, dass sie eben mit den Kindern da waren und das Stadion ruckartig verlassen haben, weil die Kinder einfach Angst hatten auf der Nordtribüne. Das tut uns eigentlich genauso weh, weil wir uns da schon, jeder Verein versucht sich da irgendwo nachhaltig auch die Fans von morgen irgendwo aufzubauen. Und wenn du da mit einem Spiel vielleicht doch wieder einige Leute so weit verschreckst, dass die in nächster Zeit sich nicht mehr ins Stadion kommen trauen, dann ist der Schaden, ich glaube, der Rapid-Trainer hat es auch nach dem Spiel so gesagt, ja, dann ist der Schaden trotzdem nochmal auf ganz, ganz anderer Ebene passiert. Und das ist auch kein Bild, das wir nach außen vermitteln sollten oder wollen.
Hat man, wenn man jetzt auch die Bilder nach dem jetzigen Derby sieht, aber auch die Bilder von dem letzten Derby im Weststadion, ein Hauptleidtragender oder Hauptleidtragende sind ja immer die sanitären Einrichtungen im Auswärtssektor. Ruft man da schon vorher den Installateur an, dass er sich am Montag nach dem Derby Zeit nimmt? Oder?
Ja. Ja. Also zumal wenn das nächste Heimspiel nicht zu weit weg ist, dann ist es wirklich notwendig. Definitiv ist das so ein Agreement, das zwischen den Clubs, dass die Clubs miteinander getroffen haben. Möchte ich aber heute eigentlich gar nicht zu groß thematisieren, ja, weil es einfach umgekehrt, leider Gottes, wir haben jetzt Bilder gesehen. Das macht das alles schon relativ schwer nachvollziehbar für jedermann, glaube ich. Aber leider Gottes ist das etwas, was fast was in sehr vielen Auswärtssektoren so ähnlich zumindest vorkommt. Dementsprechend, ja, ist das schon etwas, was irgendwo einkalkuliert ist.
Mhm. Wird aber dann trotzdem nichtsdestotrotz Anzeige erstattet, irgendwie unbekannt, oder?
Da bin ich jetzt gerade überfragt. Okay. Da müsste ich jetzt den Kollegen konsultieren, ob das auch passiert.
Wahrscheinlich unnötig sein.
Hat selten so ein Videomaterial, vielleicht wie wir es jetzt gehabt haben, aber da bin ich jetzt nicht am aktuellsten Stand.
Ja. Aber gut, versicherungstechnisch hat man dann durch die Häufigkeit überhaupt gar keine Chance. Versicherungstechnisch gibt es ja gar keine Chance, dass der irgendwie ein bisschen was wenigstens zurückbekommt, der veranstaltende Verein nach all den Exzessen, sage ich jetzt mal, bei den Sanitäranlagen.
Ich denke doch. Ich denke doch, dass da man sich immer wieder was zurückholen kann, aber genaue Zahlen habe ich da jetzt nicht parat.
Ja, nee, klar, sicher.
Man muss auch sagen, man setzt dann nach dem dritten Derby, vierten Derby vielleicht auch nicht mehr auf die hochwertigste Kloschüssel im Gästesektor. Das ist dann vielleicht so eine Begleiterscheinung bei der Neuanschaffung dieser Sanitäranlagen.
Ja. Verständlich. Jetzt hast du noch Fragen dazu, Markus? Oder?
Zu dem Thema, also mich hätte es halt natürlich interessiert, ja, es gab auch vor den Derbys ohne Auswärtsfans dann gewisse Meetings und Sicherheitsbesprechungen, aber wie sehr hat sich der Ablauf eigentlich dann in diesen nur mit von Austria oder Austria-freundlichen Personen im Stadion dann verändert?
Die nicht uninteressante Situation war trotzdem, dass du normalerweise dürfen ja Rapid und Austria am gleichen Tag kein Heimspiel in Wien haben. Also das versucht man ja tunlichst zu vermeiden. So war es so, dass jetzt beispielsweise in Hütteldorf ein Derby stattfand, ohne Gästefans. Also wir haben dann auch versucht, dass wir eben für unsere Offiziellen kein Kontingent in Hütteldorf abrufen, somit möglichst dem Derby auch wirklich geschlossen fernbleiben. Was aber schon stattfindet, ist einerseits haben wir bei uns im Stadion, im Viola Pub einfach das Derby übertragen. Da waren auch 500 bis 600 Personen mit dabei, die sich das da angeschaut haben. Parallel dazu gab es natürlich unter den Fanclubs selbst organisierte Public Viewing Veranstaltungen. Das heißt, es waren trotzdem eine Vielzahl von Austrianern beispielsweise in Wien unterwegs. Und da gilt es auch zu berücksichtigen, okay, das ist zwar kein, sind zwar keine zwei Heimspiele, aber es sind doch vielleicht knapp 1000 Austrianer so auf diverse Einrichtungen aufgeteilt, die dann irgendwo zusammentreffen können in Wien. Das war schon ein Thema. An und für sich hat sich natürlich, du musstest keinen Zutritt besprechen für Gäste, Fans. Das alles war nicht der Fall. Aber wir haben beispielsweise, ich kann mich erinnern, wir hatten ja auch eine Maßnahme, die quasi einzigartig war, im Rathaus gemeinsam eine Pressekonferenz mit Rapid bei einem dieser Derbys. Der Bürgermeister war mit dabei, also auch da gilt es entsprechend, das als Maßnahme zu definieren, das auch letztlich umzusetzen. Welche Signale wollen wir nach außen setzen? Es gab die ein oder andere gemeinsame Botschaft via Social Media, die man absetzen wollte. Also ja, dieser Austausch war vor jedem Derby gegeben, wahrscheinlich in ein bis zwei Sessions sogar, und der ist durchaus aufrecht geblieben. Der Ablauf war trotzdem ein ganz anderer. Man muss sagen, die sind alle, soweit ich mich jetzt erinnern kann, relativ oder sehr friedlich verlaufen. Ja, da gab es eigentlich kaum Ausreißer.
Wenn man sich jetzt den Davidtag selbst anschaut, um 15.30 Uhr haben die Tore geöffnet für die Fans zum Einlass. Man wurde auch aufgefordert, früh zum Stadion zu kommen und früh reinzukommen. Da gab es ja die ein oder andere Getränkeaktion, um das vielleicht noch schmackhafter im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Aber was passiert am Tag, also was ist am Sonntag vor 15.30 Uhr in der Generali Arena passiert?
Ja, die meisten Kollegen treffen da schon am Vormittag ein, teilweise in der Früh, teilweise am späten Vormittag. Du gehst nochmal alles durch. Du hast sehr viele Subunternehmen, was den Sicherheitsdienst betrifft, was die Ordner betrifft, was die Gastro betrifft. Da gehören alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeschult. Es gehört nochmal feingeschliffen. Also ich sage, wir versuchen das auch eigentlich schon. Also jedes Heimspiel hat trotzdem das Ausmaß einer größeren Veranstaltung. Das hat nicht nur mit dem Zuschaueraufkommen zu tun, sondern es wird ja vor dem Stadion eigentlich relativ viel geboten. Du hast deine Foodtrucks dort, du hast die Kioskstelle, du hast das Pub, du hast den Fanshop, du hast die Autogrammstunde, du hast die Kinderschminkstation, den Kindergarten, du hast das Kindergeburtstagsfest, du hast das Spieltagscamp, du hast den DJ, du hast die Maskottchen. Also es treffen da jede Menge Protagonisten ein, die am Tag selbst eine Rolle haben. Das ist das, wo du relativ viele Mitarbeiter einschwören musst auf den jeweiligen Tag. Und dann gibt es knapp 2,5 Stunden vor einfach den Sicherheitsrundgang mit Behörden, mit Vertretern von beiden Vereinen, Sicherheitsvertretern von beiden Vereinen, wo du auch den Einlass, die jeweilige Situation im Stadion nochmal durchgehst. Da gilt es dann auf Strecke, du hast immer Themen, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hast. Die können spontan sein durch das Zuschaueraufkommen, die können durch einen Stromausfall in der Nacht davor, kann dir das Leben irgendwie kurzfristig schwerer machen. Also irgendwas ist immer. Und genau, bis zum Einlass um 15.30 Uhr ist dann schon mal jede Menge passiert.
Die Mannschaft, wie lange geht es denn danach noch? Entschuldigung.
Ja, danach geht's. Also unser VIP-Bereich hat dann noch knapp 90 Minuten geöffnet. Es hat das Viola Pub überhaupt noch einige Stunden geöffnet danach, also je nach Ausgang des Spiels. Das glaubt man oft gar nicht, wie der Spielausgang auch das Aufkommen danach im Fanshop und im Pub beeinflusst. Also ich weiß nicht, Stefan, ob du das auch schon mal miterlebt hast. Aber
natürlich, ich war selten nach einer Niederlage im Pub. Nach einem Sieg sehr gerne.
Ja. Ist nicht der Einzige. Ja. Bitte schau mal bei der Niederlage vorbei, ja, dass sich das auszahlt.
Da krieg ich wahrscheinlich das Getränk schneller. Nein, kriegt man eh schnell.
Genau. das hat natürlich Auswirkungen auf den gesamten Umsatz. Das heißt, da bedarf es einfach noch Abstimmung. Ja, wie lange lässt man das Pub noch offen? Wie lange lässt man den Fanshop offen? Wie lange geht's? Ich würde sagen, noch einmal 2,5 Stunden circa. Und dann ist das Gröbste eigentlich vorbei. Dann wird nachbereitet. Unsere Presseabteilung hat noch die Pressekonferenz zu absolvieren, etc., die Interviews zu erledigen. Aber ich sage mal, 2,5 Stunden danach geht es dann langsam ans Zusammenpacken und auch wieder nach Hause gehen.
Die Mannschaften treffen wann im Stadion ein circa?
Naja, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, der Rapid-Bus ist knapp 90 Minuten, glaube ich, vor Anpfiff, sind Polizeieskorte bei uns im Stadion eingetroffen. Unsere Mannschaft hat vor dem Spiel die Information bekommen, also die haben ein Aktivierungstraining früh gehabt, haben dann noch ein Mittagessen gehabt, konnten dann auch nochmal rasten im Stadion oder auch nach Hause fahren, wenn sie das wollten. Ich kann mich erinnern, an dem Tag sind sie informiert worden, dass sie bitte, der Treffpunkt war, ich glaube, 2 Stunden vorher, und sie sind aber informiert worden, dass sie bitte möglichst früh da sein sollen, einfach weil doch das Stauaufkommen am Sonntag, wer über die Tangente kommt, doch nicht das Allerangenehmste ist. Und ich habe dann eigentlich schon 3 Stunden vor oder 2,5 bis 3 Stunden vor Anpfiff eigentlich, glaube ich, nahezu alle Spieler in der Kabine schon gesehen, die sich noch die Zeit vertrieben haben. Ja, also die sind auch diesmal frühzeitig eingetroffen. Dann geht es zu einem bestimmten Zeitpunkt eh knapp 80 bis 90 Minuten vor Anpfiff raus zur Platzbesichtigung. Macht sich mal mit dem Geläuf vertraut. Und dann geht es wieder rein, wird nochmal aktiviert final, bevor es ans Aufwärmen geht. Ich glaube, die Torhüter kommen dann so knapp 47 Minuten vor Anpfiff zum Aufwärmen raus. Und ja, dann wird es eh schon laut. An dem Tag selbst hatten wir, wie du vorher richtig gesagt hast, unsere Getränkeaktion im Stadion direkt mit Einlass. Das heißt, es war eigentlich schon sehr viel los im Stadion. Wie ich es vorher schon angekündigt habe, nicht alles kannst du planen. Ja, wir hatten vor einiger Zeit einen Stromausfall, der uns da und dort das Leben schwer gemacht hat. Nicht jeder Rollladen sofort hinaufgegangen ist bei den Kiosken, wie uns das lieb war. Es gab den einen oder anderen kurzfristigen personellen Ausfall im Gastrobereich, weswegen wir da auch nicht so performen konnten, wie uns das recht war. Da galt es schnell eigentlich irgendwie zu handeln und die Probleme so gut es geht zu lösen. Und das wird dann auch genauso wie alles, was bei dem Derby passiert ist, eigentlich direkt Nachspiel. Gibt es das Debrief, auch mit dem Caterer hat es das diesmal gegeben, so wie am Tag drauf, so wie auch 2 Tage drauf. Also de facto ist es auch auf Gastroebene dann dreifach nachbesprochen worden, was die einzelnen Bereiche betrifft. Und ja, somit teilen sich dann die unterschiedlichen Brennpunkte schon ganz gut auf, die man so am Spieltag hat.
Hast du eine Frage, Markus? Oder?
Nein, nein, bitte mach weiter. Also ich habe noch Fragen, aber jetzt nicht zu
Ja.
diesem Themenbereich.
Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir den Spieltag so ein bisschen abschließen. Ich wollte jetzt nur noch so ein bisschen von dir, so ein bisschen die Stimmung in den Podcast bekommen. Also knistert es da besonders an so Spitzenspieltagen? Merkst du das bei den Spielern, wenn die dann schon extrem früh im Stadion sind, weil sie auf keinen Fall zu spät kommen dürfen zu so einem Spiel?
Ja.
Die ganzen Vorbereitungen, das erste Spiel wieder mit Auswärtsfans und so weiter und so fort. Also hat man da wirklich auch eine Hadle in den Heuhaufen fallen gehört? Also war das wirklich eine angespannte, auch mit ein bisschen Ungewissheit gespickte Situation.
Ich stelle kurz die Rückfrage. Du hast, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, dass du bis zum Anfang ein Buch gelesen hast.
Ja, ich habe es
Kannst
sonst nicht
du dich
ausgehalten mehr.
tatsächlich auf Buch konzentrieren oder bist du eigentlich doch mit einem Ohr beim Derby?
Ja, ich habe wahrscheinlich die Seiten nicht so mitbekommen, die ich gelesen habe, aber ich versuchte so lange wie möglich ruhig zu bleiben, obwohl ich nicht gespielt habe. Aber
Okay.
ich habe es ja noch schwerer, ich muss ja am nächsten Tag eine Folge aufnehmen.
Absolut. Dafür war ich sehr gut informiert. Ja, also man merkt es schon die ganze Woche. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja auch sehr viele oder doch den einen oder anderen routinierten Spieler, der schon die Wichtigkeit dieses Derbys auch an die jungen Spieler müssen es nicht lernen. Die haben das den ganzen Nachwuchs teilweise miterlebt. Aber gerade auch unsere Neuzugängen, unseren Legionären vermittelt, um was es da geht. Man spürt es schon die ganze Woche. Die Vorbesprechungen finden statt. Man datet einander über die neuesten Entwicklungen ab. Das findet tatsächlich die ganze Woche statt. Am Tag selbst ist im Optimalfall alles vorbereitet. Wie gesagt, da bist du dann nur noch hellwach und hellhörig. Und da bist du dann eigentlich unter Strom, so ab zu Mittag circa. Da bist du dann nur noch am Herumlaufen eigentlich und Troubleshooten da und dort und informieren da und dort. Man darf das nicht unterschätzen. Also ich glaube, ich habe vorher von den Ordnern gesprochen, ja, das sind da trotzdem Unternehmen, die Subunternehmen haben. Da kommt Personal her, das hat die Informationen schon vielleicht einmal gehört, was am Tag selbst vonnöten ist. Ich kann mich erinnern, an dem Tag ist unser Fanbetreuer noch einmal jeden einzelnen Ordner abgegangen und hat gesagt, was heute von Relevanz ist zu dem Zeitpunkt, als die an ihren Positionen waren. Ja. du versuchst schon überall irgendwo auf Nummer sicher zu gehen und bist dann trotzdem nicht davor gefeit, dass da oder dort nicht alles so klappt, wie es sein soll. Da auch dann wirklich schnell zur Stelle zu sein und zu reagieren, ist, glaube ich, dann so irgendwo die Aufgabe, die man hat. Ja, und ansonsten bist du, ich glaube, das Telefon läutet dann so am Spieltag wahrscheinlich, ich habe letztes Mal geschaut, das waren so an die 90 bis 95 Mal, dass du telefonierst. Du machst deine Schritte, in der Regel sind es so 15 bis 22.000 am Spieltag, und du merkst es aber gar nicht.
Ich sehe dich immer nur herumhuschen zwischen, also ich stehe auf der Osttribüne meistens zwischen, ja, Süd und Nord. Gehst du nicht einmal nur hin und her?
Ja, mir wurde auch schon gesagt, dass viele unnötige Kilometer auch dabei sind. Aber ja, im Grunde ist es schon so, ja, dass du das machst, dass du dich eigentlich erst am nächsten Tag dann spürst, sozusagen, was dir das abverlangt hat an Energie. Aber ja, da bist du dann unter Strom, da schaust du, dass alles passt. Was ein bisschen zu kurz kommt, ist so das Spiel zu genießen, sage ich mal. Also man sitzt dann das erste Mal in Minute 20 vielleicht am Platz und kann einmal Revue passieren lassen, was ist bis jetzt passiert. Und meistens geht es 10 bis 20 Minuten später schon wieder weiter und du bereitest schon vielleicht diverse Aktionen in der Halbzeitpause vor.
Mhm. Genau, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Vor und nach dem Spiel haben wir viel gesprochen. Das heißt, aber es wird auch immer drauf ankommen. So wie du sagst, ist jedes Mal was anderes, was irgendwie passiert, wo man reinspringen muss, wo man, was man eben nicht am Plan hatte und nicht planen konnte, wie viel man dann halt tatsächlich vom Spielgeschehen mitbekommt.
Genau, genau. Grundsätzlich sind die Abläufe vor dem Spiel relativ ähnlich. Nichtsdestotrotz gibt es dann immer wieder Dinge, ich weiß nicht, jetzt hatten wir in der Halbzeit zum Beispiel, wir hatten ja erstmalig einen Sponsor, übrigens gemeinsam mit Rapid, war vielleicht auch ein bisschen ein Ergebnis dieser Arbeitsgemeinschaft, dass die Raiffeisen Stadtbank Wien dieses Derby gesponsert hat, nämlich das Heim- und das Auswärtsderby. Und da hatten wir in der Halbzeit ein Gewinnspiel, somit galt es da eigentlich schon in der 35. Minute wieder unterwegs zu sein und die einzelnen Teilnehmer des Gewinnspiels mit meiner Kollegin gemeinsam einzusammeln und vorzubereiten. Ja, und genau, je nach Programm, sage ich mal, unterscheidet sich das dann, wie viel man letztlich sehen kann. Ja, ich maß mir nicht mehr an, über das Spiel mitzureden, weil es mir absolut nicht zusteht, nachdem ich dann nur Auszüge davon sehe. Aber man kann sich anhand der Stimmung dann doch ein bisschen einen Eindruck machen, ob es jetzt für die Leute jetzt zufriedenstellend war oder nicht. Selbst wenn man vor dem Stadion herumläuft, kriegt man es mit. Und dann schaue ich mir meistens bis spät nachts nochmal die Highlights und die Stimmen alle an, dass ich am nächsten Tag auch mitreden kann.
Dass du auch mitreden kannst, sehr gut. Ja, hast du noch was zum Matchtag, Markus? Weil sonst würde ich das Thema ein bisschen wechseln. Ist zwar jetzt so ein bisschen unabgesprochen, aber bin drauf gekommen, jetzt in unserem Gespräch mit deinen Aufgaben und auch was du bei Auswärtsspielen zu tun hast. Und da habe ich ja, also durch den Podcast weiß ich ja, dass es bei Rapid auch ein Auswärts-Abo gibt. Mhm. Und da wollte ich jetzt fragen, die Angebote, die Austria an ihre Fans hat, wie entstehen die? Habt ihr da, schaut ihr da europäische Vereine an oder schaut ihr da auch in andere Sportarten, was es dort gibt und schaut dann, was man für die Austria umsetzen kann? Oder ist das eh logisch? Sind das Fanwünsche? Wie geht's ihr vor bei den Produkten, die ihr da schützt für die Austria-Fans?
Ja, also wir haben sicher nicht jeder, wahrscheinlich haben wir die wenigsten Ideen tatsächlich selbst, sondern versuchen einfach nur offenes Ohr zu haben, viel zu recherchieren, was gibt's. Und vor allem, ich glaube, das, was immer drüber steht, ist, wie kann man es dem Fan einfach so leicht wie möglich machen, dass er zu seiner Karte kommt, dass er zu seinem Platz kommt. Ich kann mich erinnern an die früheren Mitgliederspiele, die waren in der Regel so, dass du konntest dir auf der Westtribüne deine Karten checken, deine zwei Freikarten checken, die gab es nur an einer Kasse. Und die gab es auch nur am Spieltag und somit hattest du dann am Mitgliederspiel knapp 400 Personen vielleicht, die das so genutzt haben. In der Zwischenzeit ist es fast eine Marke, sage ich mal, wo das Stadion in der Regel voll ist. Ja, was jetzt das Thema Auswärtsabo betrifft, falls du auf das konkret eingehen magst, das es ja bei Rapid schon sehr lang gibt. Ich kann mich erinnern, und Rapid hat da auch einmal im Rahmen einer Bundesliga-Arbeitsgemeinschaft vorgetragen, was da so die Für und Wider sind. Wir haben jetzt in letzter Zeit eigentlich unser Auswärtsangebot laufend angepasst, sage ich mal, an das jeweilige Bedürfnis. Vorher kurz angesprochen, vor 4 Jahren konntest du zum Sektor Karte kaufen, rein, musstest dich zwar zweimal anstellen, was drin. Dann ist es ein wenig mehr geworden, dann haben wir versucht, einen Vorverkauf bei uns im Fanshop zu organisieren. Dann ist aus diesem Vorverkauf im Fanshop ein Vorverkauf geworden, der, wenn es der gastgebende Verein zulässt, auch online abgewickelt werden kann. Dann ist auch das eng geworden. Dann gibt es so diesen gemeinsamen, du schaust immer, was ist der größte gemeinsame Nenner bei einem Spiel. Bei einem Heimspiel sind es wahrscheinlich die Abonnenten. Bei einem Auswärtsspiel kann es sogar der Faktor Fanclub sein, der andere Bedürfnisse hat, weil der organisiert Choreos, der organisiert Busse, muss für diese Busse ebenso Karten an den Mann, an die Frau bringen. Deswegen haben wir gesagt, der Fanclub hat ein Vorkaufsrecht quasi. Das ist mit unserem Fanbetreuer, dem Josef, wo sich die quasi melden können, wie viele Karten sie brauchen. Das war am Anfang unbegrenzt, ist jetzt begrenzt auf die jeweilige Fanclubgröße, weil unbegrenzt führt dazu, dass keine Karten mehr für Abonnentenmitglieder überbleiben. Das heißt, ich glaube, das war eine Änderung, die haben wir das letzte Mal vor einem halben Jahr vorgenommen. Damit fahren wir aktuell im Regelfall ganz gut, mit Ausnahme des kommenden Spiels jetzt gegen Ried zum Beispiel. Weil da gab es nicht wirklich einen freien Verkauf oder einen geschützten Verkauf, sondern da gab es den Fanclub-Verkauf. Dann haben wir das Kontingent von 500 erreicht. Und dann haben wir die letzten 50 Plätze quasi noch für unseren Fanbus reserviert, wo die Karten mit inkludiert sind. Und dann ist der Bus voll gewesen. Haben natürlich auch da verständlicherweise Zuschriften bekommen, dass das bis zu einem gewissen Grad unfair ist und diskutieren natürlich jetzt schon wieder drüber, okay, was ist der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt das Auswärtsabo oder ist der nächste Schritt... vielleicht bei den Fanclubs noch genauer zu sein, was die Mitgliederanzahl bei den Fanclubs betrifft. Sind wir am Diskutieren, da werden wir nichts von heute auf morgen drüber stülpen, sondern wollen da eigentlich behutsam und möglichst fair mit dieser Situation umgehen. Aber im Grunde kann man sagen, und auf deine Frage zurückzukommen, oft kommen die guten Ideen sogar von außen und man hört einfach dann nur genau zu, was Sinn machen könnte und was nicht in der jeweiligen Situation. Mhm.
Gibt's da auch diesbezüglich einen Austausch mit anderen Vereinen oder bist du da vielleicht auch mit auf europäischer Ebene mit Vereinen in Kontakt, wie die das handhaben und hast du schon Anleihen genommen für unseren Verein?
Ich glaube, was das Thema Auswärtsabo betrifft, haben wir tatsächlich einmal auch mit Rapid dazu gesprochen. Es gab auch das ein oder andere Thema, wo ich vielleicht bei Sturm schon mal nachgefragt habe, wie sie das machen. Kann mich erinnern an ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. International, ich glaube, man macht da selbst so seine Erfahrungen. Also ich war jetzt auch vor kurzem beim Championship-Spiel, wo ich wieder das ein oder andere Interessante festgestellt habe, einfach auch wieder einfach bei Verknappung dann noch einmal anders mit Mitgliedern und Fanclub und Abonnenten vor Verkäufen agiert. Der Austausch findet laufend statt. Konkrete Beispiel, was eine kommende Änderung betrifft, habe ich jetzt ad hoc nicht, weil wir erst eigentlich in den letzten 1 bis 2 Jahren doch einiges angepasst haben und mit diesen eigentlich damit jetzt ganz gut fahren, sage ich mal, über weite Strecken, wie wir es aktuell haben. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze jetzt weiter und weiter wächst und wir vielleicht wieder in die Verlegenheit kommen, dass wir das anpassen müssen. Aber ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ich bin einmal guter Dinge.
Und wie lange dauert das, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Saisonabo hernimmt oder will, da gibt es ja auch viele, viele Dinge, die man da inkludiert hat, wie die Young Violets, ich glaube, den Cup bis zu einer gewissen Runde und so weiter und so fort.
Der Fahrschein am Spieltag,
genau. Wie lang dauert das, bis man so ein Produkt konzipiert hat? Oder warum konzipiert man das so, wie man es konzipiert und macht es nicht noch komplizierter wie bei unserem Rivalen zum Beispiel, wo du dann noch Add-ons hast und keine Ahnung was. Also ich muss schon sagen, ich genieße das schon sehr, dass ich ein Abo habe und mir nicht viele Gedanken drüber machen muss.
Das ist ein interessanter Zugang. Natürlich setzen wir uns mit den Abo-Modellen auseinander, die andere Bundesligisten anbieten. Ja? So wie du gesagt hast, Stadtrivale hat da unterschiedliche Formen. Beim LASK ist es eben so. Wir beginnen in Wahrheit die Planung. Grob Gedanken macht man sich das ganze Jahr. Dann schaut man natürlich, okay, was ist die Zielsetzung für die kommende Saison? Ich kann mich erinnern, 2021, als wir einen ganz radikalen Cut gemacht haben, was den Abo-Preis auf der Ost betrifft, was die Kinderabo-Preise betreffen. Das waren damals eigentlich Ideen, die in unseren Köpfen herumgeschwirrt sind die schon. Mutig genug waren wir wahrscheinlich nicht, um das selbst umzusetzen. Dann gab es 2 ganz engagierte Investoren mit dem Leon, mit dem Michi, die da das Ganze vorangetrieben haben, dass wir das wirklich umsetzen sollten, weil da einfach ganz viel Perspektive da ist. Das haben wir dann eigentlich ganz, ganz kurzfristig entschieden. Also in Wahrheit war das 4 Tage vom Abo-Verkauf. Eher wird er die komplette Preispolitik nochmal umdreht haben, weil die Situation trotzdem eine besondere war. Wir hatten damals einen ganz neuen Vorstand. So einen Cut machst du in einer wirtschaftlich schwierigen Situation nicht am zweiten Tag des neuen Vorstands, sondern da brauchst du schon irgendwie auch Unterstützung wirtschaftlicher Natur, wenn das schief geht. Und das haben wir damals sehr kurzfristig umgesetzt, genauso die Kinderabopreise. Jetzt hat sich eine Form von Routine natürlich eingespielt, aber trotzdem ab Februar, März geht es dann los, dass man fragt, was ist die wirtschaftliche Zielsetzung fürs nächste Jahr? Was verlangt das Budget? Andererseits, wo sehen wir noch Potenzial, dass wir auch die Absatzzahl einfach weiter steigern können? Das, was uns wichtig ist, ist, dass wir irgendwie eine Art Marke geschaffen haben als fanfreundlicher Verein, was das Pricing betrifft, als kinderfreundlicher Verein, was das Pricing betrifft. Auf der Linie würde man ganz gern draufbleiben, ja, weil das eine Marke ist, die wir jetzt eigentlich über 4 Jahre durchgehend bestätigt haben und wir sehen, das führt auch umsatztechnisch. Es ist nicht nur attraktiv und freut uns alle, wenn das Stadion voll ist, sondern das ist auch umsatztechnisch eigentlich sich in eine ganz positive Richtung. Mhm. Deswegen diese Marke, an dieser Marke festzuhalten, ist das Credo, das glaube ich irgendwo drüber steht, so gut es geht. Was es dann konkret verlangt und wo das Potenzial ist, entscheidet man meistens ab März. Und auch, wie die Kommunikation dann ausschaut, worauf man Schwerpunkt legt, kommt dann in den Folgewochen und Monaten, weil so Sujets brauchen ja auch etwas Zeit und Videos, die erstellt werden müssen. Und in Wahrheit wäre das schon das Ziel, dass du ab Mai spätestens oder ab Mai eigentlich in der Regel mit dem Pricing hinausgehst. Mhm. Die Leute auch noch abholst, quasi, wenn sie im Stadion sind bei den letzten Runden. Ich glaube, da verlagert sich auch gerade auch viel nach vorne, dass du schaust, dass du vielleicht den letzten Spieltag noch mitnimmst, was das Abo betrifft, was vielleicht das ein oder andere Merchandising-Produkt betrifft. Schaust du, dass du da vielleicht noch die Zyklen erwischt, wo du viele Leute im Stadion hast, bis vor die Sommerferien kommen.
Ja, das wird ja schon häufig gemacht mit neuem Trikot, dann das vorgestellt wird für die neue Saison und wo dann schon Guster gemacht wird oder im Kanon, je nachdem, man so, vielleicht sogar schon kaufen kann oder vorbestellen, ja. Je nachdem.
Genau.
Ja, aber Stefan, weil du gemeint hast, Abo-Modell bei Rapid oder Abo-Modelle, ja, sicher, da gibt es verschiedene und die haben ihre Unterschiede, aber wenn du halt darauf Wert legst, so wie du es gesagt hast, musst du dich um nichts kümmern, dann gibt es eben bei Rapid dieses Abo Plus, da hast du eben dann alles mit drin, jedes Heimspiel oder das ist abgedeckt, sei es kommen noch Playoffs mit dazu oder dann das automatische Vorkaufsrecht für den Europacup und so weiter. Also dann braucht man da in diese Richtung auch nicht viel nachdenken, hat er alles mit drin und es kostet jetzt auch nicht die Welle mehr als das Abo 16.
Was heißt 16? 16 Spiele?
Ja,
wenn es 16 Heimspiele genau. sind, ja, okay. Okay,
Grunddurchgang ja. plus eben ja. dann oberes oder unteres Playoffs hast dann diese 16 Heimspiele.
Mhm. Ja. Ja, hast du noch eine Frage, Markus? Oder?
Ja, genau. Also ich hätte noch zum Beispiel noch die Fragen, wie weit bist du, dass euer Team dann integriert, wenn zum Beispiel der ÖFB was im Viola Park veranstaltet oder da die Vikings spielen, da kam ja eben auch schon Frauenländerspiele zum Beispiel auch schon dort. Wie sehr bist du oder seid ihr beim Viola Run mit dabei, Violetter Ball, da gibt es ja schon eigene Ereignisse, die ja gerade auch fanbasiert großen Einfluss haben.
Ja, also wir haben da doch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da doch sehr tief in der Materie mit drinnen sind. Ich glaube, das Clubservice beschäftigt sich vor allem mit Themen, die so die eigenen Fans in weitestem Sinne betreffen. Aber so wie du richtig sagst, du hast die Vikings hier, du hast das Frauennationalteam hier, wir hatten auch schon mal das Herrennationalteam hier. Das ist dann vor allem für unseren Spielbetrieb ein großes Thema. Das ist aber auch für unseren Eventbereich, der noch einmal ein eigener Bereich ist. Für unsere Steffi ein großes Thema, für den Andi aus dem Sicherheitsbereich ein größeres Thema. Und dann je nachdem, welche Bereiche benötigt werden. Also heißt das beispielsweise, wenn der VIP-Club geöffnet wird, ist natürlich unser Marketing- und Sales-Team da ganz tief in der Materie drin. Bevor es überhaupt dazu kommt, müssen die Verträge dazu ausgehandelt werden. Da kommt wieder das Controlling, die Unternehmensentwicklung bis hin zum Vorstand in die Entscheidungsfindung mit hinein. Da ist schon in der Regel auch immer, da sind auf jeden Fall immer Austria-Mitarbeiter auch mit dabei am Tag selbst dann, allein wenn es bei der IT was benötigt, wenn es in der Stadionverwaltung was benötigt, sind das willkommene Zusatzaufwendungen, aber auch Ressourcen, die wir in diese Projekte investieren. Muss man auch dazu sagen, es war immer der Plan, mit diesem Stadion doch auch das ein oder andere Event mit austragen zu können, weil es einfach wirtschaftlich Sinn macht. Und bin froh, dass wir da auch ein ganz gutes Einvernehmen, sage ich mal, haben, auch mit unserem Publikum, dass wir das eigentlich total problemfrei bei uns machen können. Frauennationalteam immer willkommen bei uns. Schaut natürlich schon zuerst, dass es sich mit dem eigenen Rahmenterminkalender gut verträgt. Und wenn das der Fall ist, dann wird es das Spiel auch in der Regel geben, wenn das Gesamtpaket passt.
Okay, dann würde ich eigentlich nur noch gern wissen, zwei Punkte, wie sehr gibt es da Vorgaben, wenn es international spielt? Also wie sehr mischt da die UEFA mit und wie speziell sind dann die Herausforderungen wieder?
Ganz andere Liga, behaupte ich. Nicht nur wörtlich, sondern da ist es dann so, dass es doch, also konkrete Vorgaben gibt es natürlich überall, aber bei der UEFA gibt es dann doch die Site-Visits sozusagen, also die Inspektionen der gesamten Anlage, weil du trotzdem nochmal jedes Mal aufs Neue andere Anforderungen hast. Ja, die Anforderungen, wie groß der Pressebereich, die Mixzone, TV-Compounds, Gästebereich sein muss, Verpflegung, das ändert sich von Jahr zu Jahr. Da gibt es ein dickes Handbuch, in dem du blätterst, wo du alles durchgehst. Verändert sich auch von Jahr zu Jahr, welche Plätze du reservieren musst für UEFA-Sponsoren, für Gastmannschaft, für TV etc. Und
dann teilweise auch, sind Stehplätze zugelassen, sind es nicht zugelassen, muss da was umgebaut, genau, gemacht werden?
Da musst du jetzt neuerdings quasi extra drum ansuchen, wenn du in der Gruppenphase, in der Ligaphase, als wir das letzte Mal dabei waren, war es noch die Gruppenphase, den Stehplatz beantragen möchtest. Dann musst du da rechtzeitig drum ansuchen, via ÖFB. Da gibt es schon viele Fragen, die sich beidseitig immer wieder aufs Neue auftun können, obwohl wir quasi regelmäßig jetzt in der Qualifikation auch vertreten waren, hat sich das auch da schon immer wieder geändert. Das ist schon ein Mehraufwand. Also ich kann mich an Kollegen erinnern, die das zum ersten Mal gemacht haben. WRC war international vertreten, auch andere Vereine sind da vielleicht zum ersten Mal dabei gewesen, die vielleicht vom Personal während ein Jahr dafür nicht ausgerichtet sind, dass sie einen UEFA-Bewerb spielen, und das ist brutal intensiv. Also da gibt es dann daneben wenig, sage ich mal, auch am Privatleben oder Themen, die man so in dieser Phase hat, wenn man so in einen Europacup reinstartet.
Okay. Da hätte mich nur noch als Abschlussfrage noch interessiert, wie sehr hat sich der Veranstaltungsbereich dann, oder war das einfach Manager fast komplett stillgelegt werden in der Corona-Zeit? Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ja, war auf jeden Fall was ganz anderes, ja. Kann mich erinnern, damals lag der Fokus plötzlich weniger auf dem Stadion und dem Spieltag. Da gab es natürlich auch einige Dinge, die man berücksichtigen musste, also als dann die Fans wieder erlaubt waren. In der Zeit, als sie gar nicht erlaubt waren, ist plötzlich ein totaler Fokus auf den Online-Fanshop gerichtet worden, wo man da auch nochmal über Kinderkrankheiten drüber gegangen ist, die vielleicht nicht gepasst haben, die auf einmal total relevant waren, weil es den Shop vor Ort nicht mehr gegeben hat. Also in Wahrheit hat auch diese Herausforderung zu vielen Veränderungen geführt. Ich kann mich erinnern, wir haben damals an Spieltagen eine Live-Sendung gemacht über Viola TV, wo wir einen Gast hatten, der oftmals eine Legende war, haben das Spiel quasi kommentiert, ohne dass wir es zeigen durften. Du hast das virtuelle Fanbuffet gehabt, um so ein bisschen auch die Einnahmen zu kompensieren. Damals haben die Studien besagt, kann mich erinnern, das ist, glaube ich, seitens UEFA mal ausgeschickt worden, dass irrsinnig schwierig wird, die Fans wieder zurück ins Stadion zu holen, weil sie aus ihrem Rhythmus rausgerissen worden sind. Das heißt, dieses wöchentliche, zweiwöchentliche ins Stadion fahren, zu Auswärtsspielen fahren, sie sind jetzt für 1,5 Jahre aus dem Rhythmus rausgerissen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass sie sich an den Fernseher zu Hause gewöhnen und nicht mehr ins Stadion zurückkehren. Und ich muss sagen, die Gespräche damals hätten mich das fast ebenso glauben lassen, dass das richtig schwer wird. Bin sehr froh, dass wir jetzt eigentlich ligaweit einen guten Zuschauerschnitt haben und die Fans eigentlich allgemein wieder den Weg zurück ins österreichische Stadion gefunden haben. Ja, und glaube, dass wir uns da vor der Entwicklung nicht verstecken müssen, die wir generell in der Liga haben.
Stefan, ich darf eine Abschlussfrage, ist mir doch noch eingefallen.
Ich will dir nie so was in die Frage fallen und du schaffst das dann immer wieder.
Ja, 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 das zeichnet uns das auch irgendwo aus, ne?
Ja.
Weil du es eben gesagt hast, war vielleicht der einzige positive Nebeneffekt, wenn ich das so sagen darf, von diesen Derby-Ausschreitungen, die es jetzt mittlerweile öfters gab, dass dieser Kontakt mit Rapid besser und enger geworden ist. Und so wie du gesagt hast, da wirklich eine Vertrauensbasis da ist. Aber es ist, und wäre es vielleicht, gerade wir würden ja auch dafür stehen und das gut heißen, und ich glaube viele Normalfans auch, nicht schlecht, diesen gewissen, nicht jetzt nicht sagen, ja, wir liegen alle gemeinsam in einem Bett und sind die besten Freunde. Die Rivalität soll natürlich schon da sein, aber wir sind alle normal, können uns in die Augen schauen, mit unterhalten, so wie es der Stefan und ich Woche für Woche zeigen, das irgendwie ein bisschen mehr nach außen zu kehren und offensiver da rauszugehen. Sicher, es wird nicht jedem gefallen, aber ich glaube, ich sage jetzt mal 70% doch.
Ja, wahrscheinlich ist man auf der gleichen See unterwegs, sitzt aber nicht im gleichen Boot, so irgendwie. Ja, ich glaube, das war schon ein Anliegen, dass man auch, ich denke auch früher war es nicht selbstverständlich, dass du eine Arbeitsgemeinschaft zwischen zwei Stadtrivalen so einfach mal ausrufst, die wir damals haben. Wir haben eigentlich kaum negatives Feedback dazu vernommen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn, ist es schon, war man schon bewusst, dass die Sache da irgendwo drüber steht. Ja, so wie ich es vorher gesagt habe, ich glaube, die Message, die wir als Clubs nach außen richten, ist eine andere, wenn wir zusammensitzen und ein Thema versuchen, gemeinsam aufzuarbeiten, als wie wenn wir uns das am Folgetag über die Medien gegenseitig ausrichten. Es gibt viele Konflikte auf der Welt, wo genau Letzteres passiert. Und der Außenstehende denkt sich im besten Fall ein Kindergarten, im schlimmsten Fall denkt er sich was noch Schlechteres über uns. Und ich glaube, da dürfen wir uns selbst nie zu groß sein, dass wir glauben, dass sich die Welt um uns dreht und wir unsere Leute schon nicht verlieren werden, sondern gilt da schon Reife zu zeigen. Es war eine Message nach außen auf jeden Fall. Zeitlich sind schon auch nachhaltige Veränderungen passiert. Ich habe es eh vorher angesprochen, die Clubs haben baulich was vorgenommen. Wir hatten das Thema Abgrenzung der Sektoren. Ich glaube, das war auch ein Thema, das jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel sehr gut funktioniert hat. Die Sektoren waren abgegrenzt, es ist niemand aufs Spielfeld gekommen, es ist niemand auf andere Tribünenbereiche gelaufen oder über Gitter drüber gesprungen. Auch das haben wir schon in der Vergangenheit gehabt. Und somit war jetzt nicht alles schlecht. Ich kann mich auch erinnern, eine weitere Maßnahme war, die wir eigentlich in der Woche davor noch mit der Mannschaft besprochen haben. Wir wollen nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Das heißt, kein Jubel beim jeweils anderen Sektor. Wir haben beide Tore vor der Westtribüne gemacht. Auf der Westtribüne sind dann neben dem Gästesektor auch nochmal einige Rapid-Fans gesessen. Unsere Spieler sind sofort abgebogen zu Nord und haben dort gejubelt. Ich habe schon das Gefühl, dass die Dinge, auch die Vorbesprechungen, dass das gefruchtet hat. Ich glaube, es gilt weiterhin trotzdem jetzt die nächsten Derbys zu beobachten. Ich hoffe, dass wir raschestmöglich Derbys mit beiden Fanlagern einfach im Stadion haben und dass wir auch zeigen können, dass es auch besser geht. Ja. Denke trotzdem, dieser Kontakt auch mit Rapid, so wie du es vorher gesagt hast, wird auch aufrecht bleiben. Das werden wir auch beim nächsten Derby, vor dem nächsten Derby, weil ja die Situation sowieso vielleicht wieder eine besondere ist, wo es eigene Vorbesprechungen abzuhalten gilt, werden wir auf jeden Fall aufrechterhalten, ja. Und ist ein positiver Outcome der ganzen Sache.
Sehr, sehr schön, sehr schöner Abschluss, würde ich sagen, für die jetzige Folge. Oder hast du noch eine Frage, Markus?
Nein, danke schön.
Okay. Ja, dann vielen Dank für die vergangene Stunde. Das waren wirklich einmal ganz andere Einblicke, als wir es gewohnt sind. Natürlich mit einer Austria-Schlagseite, aber ich glaube auch für die Rapid-Bubble ganz interessant, wie es da so hinter den Kulissen abläuft. Wieder bei den Grün-Weißen nicht viel anders sein, schätze ich mal, weil da trinkt man auch nur Wasser.
Ja, davon gehe ich auch aus, dass es da ähnlich ist. Und falls nicht, ja, vielleicht kommen wir dann irgendwann eben auch noch in die Möglichkeit, es von der anderen Seite betrachten zu dürfen.
Genau. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir nehmen ja auf am 18.02. Du bleibst jetzt wahrscheinlich noch in der Generali Arena und schaust dir dann einfach ein Europacup-Match an.
Richtig.
Und feierst nachher dann hoffentlich noch.
Ja, so ist es. Das wäre schön, ja. Schauen wir mal, die Sendung kommt am Donnerstag raus, nehme ich an.
Genau, wahrscheinlich, ja.
Donnerstag wahrscheinlich.
Also da hast du schon gefeiert.
Bist du im Stadion?
Ich habe leider meinem Papa zum Geburtstag im November Kabarettkarten für heute geschenkt und kann das leider nicht absagen, sonst hätte ich es natürlich gemacht.
Okay, dann schauen wir, dass man, soll es gut gehen, what's going
bitte
on? vorne und blond voll aufdrehen, dass du es bis ins Kabarett hörst.
Voll aufdrehen. Ich bin im Club, das ist nicht weit entfernt, genau. Und ich möchte dann halt das Halbfinale sehen.
Gut. Ja. Fürs Eingeladen, sage ich jetzt.
Also, Dankeschön, ja. Ja, dann danke für deine Zeit, war wirklich cool. Vielen Dank nochmal und ja, wir bleiben in Kontakt bis zum nächsten Mal und wir hören uns dann am spätestens nächsten Dienstag wieder.
So schaut's aus. Danke auch von meiner Seite fürs Dabeisein, hat mich gefreut. Alles Gute für die Zukunft und wir hoffen natürlich auf ja, viele runde und sportlich relevante Partien, die wir für bei Austria und Rapid noch erleben dürfen.
Danke für das Gespräch. Dankeschön.
Tschüss, Baba.
Ciao.
Ciao.